Kennst du das? Du bist mitten in so einer Diskussion, keine Ahnung, online, am Esstisch, völlig egal, und du legst alle Fakten auf den Tisch, klar, logisch, unbestreitbar, denkst du, und dein Gegenüber zuckt mit den Schultern, bleibt einfach bei seiner Meinung. Ziemlich frustrierend, oder? Man fragt sich doch, warum prallen Fakten manchmal einfach so ab? Genau dieser Frage wollen wir heute mal für dich nachgehen. Wir haben uns durch eine ganze Reihe spannender Quellen gewühlt für dich. Da sind Artikel dabei über die Psychologie dahinter, also warum Meinungen so festsitzen, Analysen über Kommunikation, gerade so populistische Strategien und aktuelle Zahlen zur Mediennutzung, wie wir uns heute informieren und sogar eine Debatte zu einem echten Klassiker, Wissenschaft gegen Religion. Okay, lass uns das mal gemeinsam für dich aufdröseln. Unsere Mission heute ist sozusagen, wir wollen diese Mechanismen verstehen. Warum wir alle, also du, ich, alle manchmal so, naja, faktenresistent wirken können. Was geht da psychologisch und sozial in uns vor? Und ganz wichtig, wie kannst du dieses Wissen vielleicht nutzen, um Infos besser zu bewerten oder Gespräche anders anzugehen? Ein ganz zentraler Punkt, der immer wieder kommt. Unser Gehirn, das mag keine Widersprüche. Also wenn neue Infos nicht zu dem passen, was du tief drin glaubst,
ja,
dann erzeugt das so ein richtig ungutes Gefühl. Die Fachleute nennen das kognitive Dissonanz.
Ja.
Kennst du bestimmt. Dieses Ziehen im Bauch, wenn was nicht passt.
Ja, ganz genau. Und dieses Unbehagen, das wollen wir natürlich schnell loswerden. Ist ja unangenehm. Und der einfachste Weg ist oft, die widersprüchliche Info, die wird ignoriert oder kleingeredet. Oder man biegt sie sich so zurecht, dass sie halt doch irgendwie ins eigene Weltbild passt. Eine Quelle von der Hans-Böckler-Stiftung beschreibt das auch sehr gut, wie gerade populistische Strategien genau das nutzen. Die bieten dann ganz simple gut-böse Schemata an. Klare Wir-gegen-die-Szenarien. Das löst diese Dissonanz scheinbar auf, die durch die komplizierte Realität entsteht und bestätigt oft, was man eh schon irgendwie fühlt. Eine einfache Antwort, die sich erstmal gut anfühlt.
Ah, okay. Und das führt uns ja dann direkt zum nächsten Phänomen, das kennt sicher jeder von uns, der Bestätigungsfehler, Confirmation Bias auf Englisch. Man sucht oft total unbewusst genau nach den Infos, die die eigene Meinung stützen. Und alles andere?
Wird ausgeblendet. Kommt dir bekannt vor, oder? Absolut, ja. Ein unglaublich starker Mechanismus, das wird auch in mehreren Quellen bei Mimikama zum Beispiel betont. Wir klicken eher auf Schlagzeilen, die uns bekannt vorkommen. Wir folgen Leuten oder Kanälen, die eh schon unserer Meinung sind. Das sind diese berühmten Filterblasen oder Echokammern. Klar. Und selbst neutrale Infos, die man ja auch unterschiedlich interpretieren kann, biegen wir uns oft unbewusst so zurecht, dass sie unsere Vorurteile stützen. Das Verrückte ist ja, das zeigen Studien, selbst wenn wir mit echt soliden Gegenbeweisen konfrontiert werden, erinnern wir uns später oft besser an die ursprüngliche, vielleicht falsche Info, die unsere erste Überzeugung stützt hat.
Krass.
Ja, und das macht natürlich eine gemeinsame Basis für Diskussionen extrem schwierig.
Und dann kommt ja noch was dazu, die pure Macht der Gefühle. Manchmal wiegen ja Angst, Wut oder auch so eine überschwängliche Hoffnung einfach viel mehr als jeder noch so nüchterne Fakt. Die Böckler-Stiftung sagt ja auch, dass populistische Kommunikation genau da ansetzt.
Stimmt, genau. Emotionen sind oft der eigentliche Motor unserer Entscheidungen. Viel mehr als reine Logik. Es gibt ja Forschung dazu. Angst vor Veränderung, Wut auf irgendwelche Sündenböcke, die Hoffnung auf die schnelle, einfache Lösung, das sind enorm starke Motivatoren. Und wenn solche emotional aufgeladenen Botschaften dann noch ständig wiederholt werden.
Ja, dann schlägt der Vertrautheitseffekt zu. Den nennen manche auch Illusory Truth Effekt. Je öfter wir etwas hören, und das kann der größte Quatsch sein, desto vertrauter kommt es uns vor. Und damit irgendwie auch wahrer. Eine deiner Quellen dieser Momentum-Erfolg-Artikel nennt das Clairs Gesetz der Wiederholung. Also die gefühlte Wahrheit einer Idee steigt, je öfter sie im letzten Jahr wiederholt wurde.
Was ich daran besonders faszinierend finde, und das steht auch in dem Artikel, selbst wenn wir uns ständig über Falschinformationen aufregen und sie widerlegen wollen, kann genau diese Wiederholung dazu führen, dass sie sich ungewollt bei uns im Gedächtnis festsetzen. Man muss sie ja nennen, um sie zu kritisieren.
Stimmt. Paradox?
Energie darauf, schlechte Ideen zu bekämpfen. Investiere lieber mehr darin, gute Ideen zu fördern und zu verbreiten. Gib den guten Ideen quasi mehr Sendezeit.
Okay, das ist ein guter Punkt. Aber es ist ja nicht nur unser Gehirn allein im stillen Kämmerlein, oder? Wir sind ja soziale Wesen. Eine Quelle nennt uns Herdentiere. Dieses Bedürfnis, dazuzugehören, anerkannt zu werden, das steckt ja tief in uns drin.
Und dieses Bedürfnis, ja, Teil der Gruppe zu sein, das kann tatsächlich manchmal stärker sein als das Streben nach der objektiven Wahrheit. Der Harvard-Psychologe Steven Pinker bringt es laut dem Momentum-Erfolg-Artikel ziemlich gut auf den Punkt. Menschen werden eher danach beurteilt und akzeptiert, was sie glauben, als danach, ob ihre Überzeugungen stimmen. Manchmal glauben wir Dinge einfach, weil sie uns bei den Leuten, die uns wichtig sind, unserem Stamm sozusagen, gut dastehen lassen. Es geht um soziale Zugehörigkeit.
Puh, das ist aber eine harte Erkenntnis. Das würde ja bedeuten, wenn ich meine Meinung ändere, könnte sich das anfühlen, als würde ich meinen Stamm verraten und riskieren, ausgeschlossen zu werden.
Genau das ist ein Kernpunkt in diesem Momentum-Erfolg-Artikel. Wenn du jemanden wirklich überzeugen willst, dann reicht es oft nicht nur, Fakten zu liefern. Das prallt ab, wie wir sehen. Du musst ihm quasi eine Brücke bauen. Vielleicht sogar einen alternativen Stamm anbieten, also einen sozialen Raum, eine Gruppe, wo er mit seiner neuen Sichtweise willkommen ist. Sonst ist die Angst vor der sozialen Isolation oft eine viel zu hohe Hürde. Das ist menschlich. Und populistische Bewegungen, das steht auch in der Analyse der Hans-Bückler-Stiftung, nutzen das natürlich meisterhaft. Die schaffen eine extrem starke Gruppenidentität. Oft geht das über die klare Abgrenzung von Feindbildern. Die da oben, die Fremden, die Systemmedien, was auch immer. Das schweißt zusammen. Es gibt dafür sogar sprachliche Muster, das ist auch interessant, wird in der psychologischen Forschung beschrieben und die Böckler-Studie spricht das auch an, der Linguistic Intergroup Bias.
Was ist das?
Achte mal drauf. Negative Dinge, die Leute aus einer Fremdgruppe tun, werden oft abstrakt und verallgemeinernd beschrieben. So nach dem Motto, typisch, die sind halt so. Die gleiche Tat bei jemandem aus der eigenen Gruppe wird eher konkret und als Ausnahme erklärt. Ja gut, er hatte einen schlechten Tag oder es gab besondere Umstände.
Ah, okay.
Und bei positiven Taten ist es genau umgekehrt. So wertet man ganz unbewusst die eigene Gruppe auf und die andere ab. Ein subtiles, aber mächtiges Werkzeug, um dieses Wir-Gefühl zu stärken.
Verstehe. Und wie spielt die heutige Medienwelt damit rein? Wir haben ja diesen Bericht der deutschen Medienanstalten für dich gecheckt. Der zeigt ja ganz klar, Social Media als Informationsquelle wird immer wichtiger, gerade für Jüngere. Klar, bei den unter 50-Jährigen hat das Internet das Fernsehen als Hauptinfoquelle längst abgelöst. Und was ich besonders interessant fand, Instagram liegt bei der Infonutzung mittlerweile sogar vor Facebook, wenn man alle zusammennimmt.
Mhm. Und dieses Umfeld ist natürlich ein idealer Nährboden für all die psychologischen Mechanismen, über die wir gerade sprechen. Wie der Bericht der Medienanstalten ja andeutet, Informationen, egal ob wahr oder falsch, verbreiten sich da rasend schnell. Ständige Wiederholung, die diesen Vertrautheitseffekt befeuert, ist quasi eingebaut. Du siehst es immer wieder.
Ja.
Und es war natürlich noch nie so einfach, gezielt nach Quellen zu suchen, die die eigene Meinung bestätigen. Der Bestätigungsfehler, der feiert da quasi Hochkonjunktur. Gleichzeitig führt diese schiere Flut an Informationen, die Informationsüberflutung, von der auch die Hans-Böckler-Stiftung spricht, dazu, dass wir anfälliger werden. Anfälliger für stark vereinfachte Botschaften, für klare Schuldzuweisungen. Weil es einfach anstrengend ist, alles zu prüfen und einzuordnen. Da sind einfache Antworten verführerisch.
Lass uns das mal an einem ganz konkreten Konflikt durchspielen, wo diese Dynamiken oft sichtbar werden. Diese ewige Debatte. Passen Wissenschaft und Religion zusammen? Da prallen ja oft tiefsitzende Überzeugungen auf wissenschaftliche Fakten. Einer deiner Quellen, ein Artikel aus dem INEOS-Magazin, hat dazu ja verschiedene Stimmen gesammelt.
Genau. Und die Vielfalt der Meinungen ist echt bemerkenswert. Man kann grob gesagt so drei Lager erkennen, wie die da dargestellt werden. Da ist zum einen die Sicht der Vereinbarkeit. Leute wie der Biologe Francisco Ayala, der sagt, Wissenschaft und Religion sind wie zwei verschiedene Fenster zur Welt. Die Wissenschaft fragt nach dem Wie, die Religion eher nach dem Warum, nach dem Sinn. Oder Guy Consul Magno, der ist Astronom beim Vatikan, der betont, hey, viele große Wissenschaftler waren religiös. Und die Wissenschaft selbst beruht ja auf der Annahme, dass das Universum geordnet und erforschbar ist, was man als Hinweis auf eine Schöpfung sehen kann. Carl Sagan sah in der Wissenschaft sogar eine Quelle tiefer Spiritualität.
Okay, das ist die eine Seite. Und das Gegenlager. Die sagen,
Das passt absolut nicht zusammen.
Ja, die sind auch deutlich vertreten. Zum Beispiel der Physiker Viktor J. Stenger. Der argumentiert ganz klar, die Methoden sind fundamental verschieden. Hier Beobachtung und Vernunft, dort Glaube und Offenbarung. Das ist wie Öl und Wasser, sagt er. Oder Lorna Salzmann, die meint, es kann halt nur eine Erklärung für die Existenz des Universums geben und die Wissenschaft braucht eben empirische Beweise. Und die gibt es für einen Schöpfer außerhalb unseres Geistes ihrer Meinung nach nicht. Und Stephen Hawking, klar, der sah den Kernkonflikt zwischen Autorität, also Religion, und Beobachtung und Vernunft, also Wissenschaft. Und er fand Gott angesichts der Weite des Universums und der Zufälligkeit des Lebens eher unwahrscheinlich.
Und dann gab es aber noch Stimmen dazwischen, oder? Die das etwas nuancierter sehen?
Richtig. Zum Beispiel der Astrophysiker Grant Kennedy. Der merkt einfach an, es gibt ja offensichtlich religiöse Wissenschaftler. Die nehmen dann aber vielleicht religiöse Texte nicht immer ganz wörtlich. Und der Autor Dan Brown brachte die Idee ins Spiel, dass Wissenschaft zwar vielleicht auf eine höhere Ordnung hinweisen kann, aber der Glaube uns vielleicht eine wichtige Rechenschaftspflicht gegenüber dieser höheren Macht lehrt. So eine Art moralischer Kompass.
Hier sieht man ja jetzt wirklich wunderbar, wie diese psychologischen Mechanismen greifen könnten, über die wir am Anfang gesprochen haben. Also jemand mit einem festen Glauben empfindet wissenschaftliche Fakten, die dem widersprechen, vielleicht als persönlichen Angriff. Das löst dann diese kognitive Dissonanz aus.
Genau.
Und dann sucht er oder sie vielleicht gezielt nach Interpretationen, die beides doch irgendwie vereinbar machen. Das wäre dann der klassische Bestätigungsfehler.
Mhm.
Und die Bestätigung durch Gleichgesinnte in der eigenen Glaubensgemeinschaft, die stärkt dann natürlich noch das Gefühl der sozialen Zugehörigkeit. Wir sehen das richtig.
Exakt. Das verstärkt sich gegenseitig, man fühlt sich sicher und bestätigt in seiner Gruppe.
Okay, das ist ja alles ziemlich ernüchternd auf eine Art. Wenn Fakten oft nicht diese Superkraft sind, für die wir sie vielleicht halten, was machen wir dann? Wie kann man denn überhaupt noch zu einem Austausch kommen, der vielleicht mal was bewegt? Oder ist das hoffnungslos?
Naja, hoffnungslos hoffentlich nicht. Aber die Quellen legen schon nahe, der Versuch, eine Debatte nur mit reinen Fakten zu gewinnen, der geht oft noch hinten los. Es fühlt sich für den anderen halt wie ein Angriff an, wie der Momentum-Erfolg-Artikel es auch beschreibt. Man geht sofort in Verteidigungshaltung. Die Philosophin Julia Galef hat eine schöne Unterscheidung, finde ich. Sie spricht vom Soldaten-Mindset und vom Pfadfinder-Mindset.
Soldat und Pfadfinder.
Ja. Der Soldat will seine Überzeugungen wie eine Festung verteidigen und Andersdenkende quasi besiegen. Der Pfadfinder ist eher neugierig, will die Landschaft erkunden und zusammen mit anderen eine möglichst genaue Karte der Realität zeichnen. Und wir sollten uns vielleicht öfter fragen, bin ich gerade im Soldatenmodus oder im Pfadfindermodus? Will ich gewinnen oder verstehen?
Das ist ein guter Gedanke. Also mehr auf die Beziehungsebene gehen, meinst du? In dem Momentum-Artikel wird ja auch Alain de Botton zitiert, mit dieser charmanten Idee. Einfach mal mit Leuten essen gehen, mit denen man absolut nicht einer Meinung ist. Weil das gemeinsame Essen so eine Intimität schafft, eine Nähe, die reine Worte oft nicht hinkriegen. Und das kann helfen, Vorurteile abzubauen. Und Abraham Lincoln soll ja gesagt haben, ich mag diesen Mann nicht, ich muss ihn besser kennenlernen. Das klingt ja fast wie ein Plädoyer für Freundschaft statt Faktenschlacht.
Ja, das ist eine ganz zentrale Erkenntnis aus diesem Artikel. Jemanden quasi in den eigenen Stamm einzuladen, also eine echte menschliche Verbindung aufzubauen. Das kann die Bereitschaft, eine andere Sichtweise überhaupt nur in Betracht zu ziehen, enorm erhöhen. Es geht darum, eine Atmosphäre zu schaffen, in der man sich nicht bedroht fühlt. Interessanterweise, das steht da auch, können deshalb Bücher manchmal wirksamer sein als direkte Debatten.
Ach, warum das?
Weil du Argumente in Ruhe im eigenen Kopf durchspielen kannst, ohne dein Gesicht zu verlieren, ohne dich sofort verteidigen zu müssen. Offenheit braucht eben auch Sicherheit.
Verstehe.
Und dann war da noch dieser pragmatische Tipp von Ben Kasnocher, auch aus der Quelle, der meinte, konzentriere dich doch auf die Leute, die dir eh schon in 98% der Punkte zustimmen. Diese kleine Lücke von 2%, die lässt sich viel eher überbrücken.
Genau.
Als der Versuch, jemanden vom komplett anderen Ende des Meinungsspektrums zu überzeugen. Kleine Schritte statt riesiger Sprünge.
Absolut. Das ist oft realistischer. Und am Ende ist es wohl auch eine Frage der Haltung, die man einnimmt. Haruki Murakami wird im Artikel zitiert mit dem Rat, sei freundlich, auch wenn du recht hast. Weil wenn du im Streit gewinnst, verstörst du oft auch ein Stück weit die Realität des anderen. Und das tut weh und führt zu noch mehr Abwehr. Und Thiago Forte stellt die, wie ich finde, wirklich entscheidende Frage: Bist du bereit, nicht zu gewinnen, um das Gespräch am Laufen zu halten?
Wow.
Ja, es geht vielleicht weniger darum, schlechte Ideen aggressiv niederzukämpfen, sondern mehr darum, gute Ideen zu fördern und sie attraktiv zu machen. Oder wie es Tyler Cowen formuliert: Verbring so wenig Zeit wie möglich damit, darüber zu reden, dass andere Leute Unrecht haben. Konzentrier dich auf das Positive, auf das Konstruktive.
Okay, also was ziehen wir jetzt aus dieser ganzen Analyse für dich? Was nimmst du mit? Es ist definitiv komplex. Unsere Überzeugungen sind so ein Mix aus Fakten, klar, aber eben auch ganz viel Psychologie, Emotionen und diesem tiefen Wunsch nach sozialer Zugehörigkeit. Kognitive Dissonanz, Bestätigungsfehler, dieser Vertrautheitseffekt durch ständige Wiederholung, all das formt, wie wir die Welt sehen. Und warum wir oft so, naja, hartnäckig an unseren Meinungen festhalten.
Genau. Und wir sehen ja auch, wie diese Mechanismen mal bewusst, mal unbewusst eingesetzt werden, gerade im politischen Bereich. Das beleuchtet ja die Studie der Hans-Böckler-Stiftung sehr deutlich. Und die heutige Medienlandschaft, gerade Social Media, mit dieser rasanten Verbreitung und den Filtermechanismen, wie es die Medienanstalten beschreiben, die wirkt da oft wie ein echter Brandbeschleuniger. Die Debatte um Wissenschaft und Religion aus dem INEOS-Magazin ist ja nur ein Beispiel, wie diese Kräfte dann im echten Leben aufeinandertreffen und wirken.
Für dich als jemand, der ja Zusammenhänge verstehen will, bedeutet das also vor allem eins: Zu erkennen, warum Fakten allein oft nicht überzeugen, das ist schon mal der erste ganz entscheidende Schritt. Das hilft dir, Informationen kritischer zu hinterfragen, nicht nur bei anderen, sondern eben auch bei dir selbst. Wir sind ja alle nicht immun dagegen. Und es gibt uns wertvolle Hinweise für eine vielleicht konstruktivere Kommunikation. Wirklich zuhören, Brücken bauen statt Mauern hochziehen, wie es die Ideen von de Botten oder Lincoln andeuten. Und vielleicht das eigene Ego mal ein bisschen zurückzustellen, wie uns Murakami und Forte nahelegen. Nicht immer gewinnen wollen.
Genau. Und vielleicht noch dieser eine Gedanke zum Weiterdenken für dich, der sich so aus den Quellen ergibt. Wenn Fakten allein oft nicht das Entscheidende sind, ja, wie wichtig ist dann eigentlich die Art und Weise, wie wir Informationen präsentieren? Also welche Rolle spielt die Geschichte, die wir erzählen, die Person, die sie erzählt, der gesamte Kontext drumherum? Beeinflusst das vielleicht schon, ob wir überhaupt bereit sind, zuzuhören, noch bevor das erste Faktum überhaupt gefallen ist?
Definitiv Stoff zum Nachdenken. Das war unser heutiger Blick in deine Quellen für dich. Bis zum nächsten Mal.